Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 28.
Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, nicht mehr Moin aus Hamburg, sondern Gude aus dem Rheingau, aus meiner eigentlichen Heimat. Ich bin im Lockdown sozusagen geflüchtet in meine alte Heimat, habe hier eine Ferienwohnung, eine kleine von einem guten Freund. Bin die nächsten Monate hier. Für euch Podcast-Hörerinnen und Hörer verändert sich aber gar nichts. Heute gibt es Folge 28 und bevor ich meinen Gast vorstelle, ein fettes Entschuldigung für letzte Woche. Ich habe es ja über die sozialen Medien und vor allem auch meinen 42 Patreons schon geschrieben. Da ist technisch leider zu viel verkehrt gegangen. Der Fehler lag ganz klar bei mir. Die Folge mit Tobias Kampke, es waren 2 Stunden, tolles Interview, hat leider nicht richtig aufgenommen. Und wir werden das nachholen in etwas kürzerer Version. Aber Tobias hat natürlich auch andere Sachen zu tun, als sich jeden Tag mit mir 2 Stunden hinzusetzen. Deswegen werden wir das zeitnah nachholen und diese Woche nehme ich jetzt gerade Mittwochmittag deutscher Zeit und Melbourne später am Abend live auf mit Jan-Lennart Struff. Hallo.
Ich grüße dich. Hi.
Struffi, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wir wissen ja, mehr als 10 Stunden Zeitunterschied zwischen uns beiden. Bei dir ist jetzt schon spät abends. Du kommst gerade frisch von der Trainingseinheit. Ihr wart spät angesetzt, richtig?
Ja, genau. Also wir hatten jetzt heute von 4 bis 6 einen Platz und hatten dann 1,5 Stunden im Gym noch Möglichkeit zu trainieren. Und danach hatten wir noch 1 Stunde Nutrition. Also 1 Stunde konnten wir was essen. Und dann wurden wir ja zurückgefahren. Jetzt habe ich mir noch ein bisschen was hier zu essen bestellt, weil habe noch ein bisschen gestretched, alles Mögliche. Und weil es mir auf Anlage da nicht ganz gereicht hat, was ich mir da bestellt habe, weil es die Auswahl jetzt hat mir heute nicht so ganz gefallen. Aber das war kein Problem, weil ich konnte mir hier noch was Gutes nachbestellen. Und so bin ich jetzt gut gesättigt, kann ich jetzt hier hiermit dir starten.
Sehr gut. Um mal alle auf einen Nenner zu bringen, für die Leute, die sich nicht täglich mit der Quarantänesituation auseinanderzusetzen, noch ganz kurz für euch die Infos. Letzte Woche durften innerhalb von 3 Tagen alle Spielerinnen und Spieler mit extra gecharterten Flügen von Tennis Australia einreisen nach Melbourne und nochmal eine kleine Gruppe zusätzlich nach Adelaide, da besonders die Top-3-Spieler bei den Damen und Herren mit Anhang. Jeweils 2 Leute darf man mitnehmen. Das variiert ein bisschen, je nach Voraussetzung. Und die Spieler sind jetzt 2 Wochen im Hotel in Quarantäne und dürfen allerdings 5 Stunden am Tag raus, um zu trainieren unter besonderer Aufsicht zu zweit. Und wie Jan-Lennart Struff gerade erklärt hat, danach noch Fitness und Essen. Allerdings gab es auf 3 der 17 Flügen von Australien, von verschiedenen Destinationen der Welt nach Australien mehrere positive Tests von Trainern, von Nichtspielern und wohl auch von 2 Spielern. Da ist nicht ganz klar, inwiefern die infektiös oder nicht infektiös waren. Und alle Spielerinnen bzw. beteiligten Leute auf diesen 3 Fliegern dürfen jetzt nicht raus 5 Stunden am Tag trainieren. Das sind insgesamt 72 Spielerinnen und Spieler. Die haben eine harte Quarantäne. Jan-Lennart Struff gehört aber nicht dazu. Das nochmal ganz kurz zur Einordnung für euch, damit ihr die groben Rahmendaten habt. Struffi, wir hatten zwischenzeitlich mal kurz Kontakt, weil ich natürlich auch neugierig war. Kannst du mal kurz rekapitulieren, was das für eine nervenaufreibende Zeit für dich ganz subjektiv war? Weil natürlich wäre das ein Riesennachteil gewesen, wenn du auch in so einem Flieger gesessen hättest, der betroffen war.
Ja, das hast du auf jeden Fall alles sehr gut erklärt. Also perfekt, ja, hast du alle gut ins Bilde gebracht, soll ich mal sagen. Es war brutal. Also es tut mir mega leid für die Leute, die jetzt hier im harten Lockdown sitzen und 14 Tage nicht trainieren können. Allerdings wird ihnen ein bisschen Equipment aufs Zimmer gebracht. eventuell ein Fahrrad, ein paar Hanteln, einen Medizinball, was auch immer, ein Springseil, sowas in die Richtung, dass sie sich wenigstens ein bisschen körperlich bewegen können. Man hat ja viele Videos gesehen von Leuten, die ein bisschen Tennis gespielt haben, im Zimmer auf Matratzen oder die Scheibe oder was auch immer. Also für mich war es so, es wäre natürlich Katastrophe gewesen, wenn ich in einem der Flieger sozusagen gewesen wäre. Es war eigentlich gefühlt dann rein Glückssache. Ich habe die ganze Zeit gebetet, dass ich nicht, als man gehört hat, dass ein Flieger raus ist, dass alle Ergebnisse bitte negativ sind von unserem Flieger, weil das wäre Katastrophe gewesen. Wir haben uns natürlich so lange vorbereitet auf Australien, so viel, es ist richtig hart gearbeitet und so eine 14-tägige Quarantäne ohne Tennis wirft einen schon mega zurück hier im Hyatt, wo ich bin, im Grand Hyatt hier in Melbourne. Ja, es ist auch so, dass du die Fenster nicht öffnen kannst, was noch eine größere Katastrophe ist, weil wenn man, ich glaube, in einem der drei Hotels kannst du das Fenster, glaube ich, so 5 bis 10 Zentimeter ein bisschen öffnen und in zwei Hotels halt nicht. Und wenn du in einem Hotel bist, ist das ja noch ein bisschen möglich, frische Luft zu kriegen, aber die würde ich jetzt richtig vermissen. Ich war jetzt 3 Tage im Zimmer, bis ich raus durfte. Das war schon gefühlt sehr lang, aber es war auch gut auszuhalten noch. Trotzdem, also die frische Luft ist schon, die fehlt einem schon sehr. Also es wäre schon echt sehr bitter gewesen und es tut mir, wie gesagt, sehr leid für die Leute, die jetzt mit negativen Tests im Zimmer sitzen müssen. Es ist schon echt sehr bitter für die.
Ja, das glaube ich. Es sind ja ganz verschiedene Handlungsstränge, die da auch eine Rolle spielen. Wir werden das mal alles nacheinander aufbröseln. Zunächst hast du ja gerade schon erwähnt, es sind 3 Hotels da in Melbourne. Du bist im Harriet Hotel, wenn ich es richtig verstanden habe, oder im Hyatt. Ist ja auch egal, wir machen es wieder ab.
Grand Hyatt bin ich, genau.
Ja, genau. Sind die anderen beiden Hotels direkt angrenzend? Also ist das alles ein Komplex oder sind die relativ weit weg? Wie ist das aufgebaut?
Die sind relativ weit weg und das ist auch so aufgebaut, dass zum Beispiel die Leute aus dem Grand Hyatt Hotel, ich trainiere jetzt auf der Australian Open Anlage, dann ich glaube, die anderen sind im Pullman Hotel und die trainieren im National Tennis Center, teilweise in der Halle, teilweise draußen. Also es ist direkt, also das ist nicht so weit von, es sind 300-400 Meter zu Fuß von der Hauptanlage. Ja, also es ist eigentlich sozusagen direkt neben der Hisense Arena oder Melbourne Arena, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißt. Und die anderen trainieren in einem Albert Reserve, wo so eine Trainingsanlage ist, die so 10 bis 15 Minuten von der Hauptanlage entfernt ist. Und da ist auch das andere Hotel, ich glaube, das ist das View Hotel, heißt das. Und die können halt irgendwie zu Fuß zur Anlage gehen. Natürlich werden die von Health Officer da hingebracht. Aber das ist alles ganz klar abgegrenzt und es ist sehr strikt hier geregelt. Und es wird wirklich versucht, dass man sich kaum, also dass man sich nicht begegnet. Es ist nicht mal so, man sieht jemanden und kann mal kurz Hallo sagen. Das gibt's nicht. Nee.
Mhm. Es wird ja auch aus der Distanz oder generell wir Medien diskutieren ja viel über, oder wahrscheinlich auch ihr Spieler und Spielerinnen auch, viel über ungleiche Voraussetzungen oder unterschiedliche Voraussetzungen. Es ist ja Profisport, also da geht es um Kleinigkeiten. Wenn du jetzt erklärt hast, dass es 3 verschiedene Trainingsorte gibt, Spieler, die direkt auf der Anlage trainieren können, Spieler, die in der Halle im Nationalen Tennis Center trainieren können, da sind ja dann auch die Voraussetzungen anders, also kleine Unterschiede zumindest, aber die wahrscheinlich beim Profisport einen Unterschied machen. Würdest du mir da zustimmen oder ist das alles gleich?
Es ist natürlich immer so, dass wenn es in diesen letzten Jahren war, also ich fand jetzt keinen Unterschied von, wenn ich im National Tennis Center trainiert habe, weil das direkt dann dabei ist, das ist dann immer, ist es immer sehr vorteilhaft und man hat keinen Aufwand, man muss nicht wegfahren. Wenn man im Albert Reserve trainiert hat, also Plätze sind alle gleich, also da ist kein Unterschied, dann war es auch okay. Aber es war natürlich ein bisschen mühsamer, wenn man im Bus dahin fahren musste und so. Es war schon ein bisschen nervig. Ich würde jetzt aber sagen, dass das nicht so ein großer Unterschied Okay. Also es tut schon ganz gut, auf den Hauptplätzen gespielt zu haben. Ich denke auch, dass es wirklich gut ist, aber wir reden hier von 2 Stunden am Tag. Ja? Und wir haben dann noch ein Vorbereitungsturnier, was es sind ja 2 ATPs in Melbourne und dann gibt es noch einen ATP Cup. Und für Austrian Open werden die Voraussetzungen gleich sein, bin ich ziemlich sicher. Weil, also rein von den platztechnischen Sachen, sagen wir es jetzt mal so, weil das finde ich jetzt nicht so extrem schlimm. Nee. Wobei die Plätze relativ zügig wieder sind, ja.
Ja, das hatte sich ja in den letzten Jahren mal ganz unabhängig von vor Corona auch so entwickelt. Ne? Die letzten 3 Jahre, in denen ich da war, habt ihr Spieler mir immer gesagt, dass vor allem die Außenplätze bei den Australian Open brutal schnell sind und auch ganz anders als die großen Plätze von der Schnelligkeit her.
Ja, das habe ich mal mitgekriegt, als ich gegen Domitin gespielt habe. Ich glaube, ich habe auf einem 2- oder 3er-Platz gespielt. Der war so viel langsamer als der Außenplatz. Außen war gefühlt Eis. Das war unglaublich, wie schnell das war. Aber ja, also ich mag es eigentlich, ja.
Gegen Roger Federer, für alle, die sich nicht erinnern, hast du auch schon gespielt, 2018, 2. Runde. Da hatte ich jetzt auch, habe ich gerade in den sozialen Medien geteilt, bei Advantage, das Foto von uns beiden, was ein Verantwortlicher gemacht hat. Das war mein allererstes Interview bei einem Grand Slam Turnier als junger Reporter vor 3 Jahren. Das war ein Tag, bevor du eines deiner größten Matches spielen durftest. Ja, war eine ganz coole Erinnerung.
Das habe ich sogar gesehen, ja. Dass du es gepostet hast, stimmt.
War da der Platz auch langsam gegen Federer oder gelinde gesagt, interessiert einen das gar nicht, beziehungsweise man hat keine Zeit, darüber nachzudenken, ob der Platz schnell oder langsam ist, wenn ein Roger Federer links und rechts checkt?
Also der Platz war ein bisschen langsamer als draußen, trotzdem war der zügig. Ich fand es einfach, es war gut zu spielen, der Platz. Problem war einfach nur, dass Roger den Ball so früh nimmt und es dadurch künstlich sozusagen noch schneller wird.
Ja, das berichten sehr viele, das macht er sehr, sehr gut. Kommen wir zurück zur Aktualität. 3 verschiedene Hotels, verschiedene Trainingsanlagen. Wo fangen wir an? Novak Djokovic hat letztes Jahr eine unabhängige Spielerorganisation mitbegründet, die PTPA. Und jetzt hatten auch alle erwartet, dass er da vielleicht, nachdem es diese 72 Spielerinnen gab mit dem harten Lockdown, mit den ungleichen Voraussetzungen, für die Tennis Australia erstmal nichts kann, weil das ja das Gesundheitsamt entscheidet, dass er da vielleicht was unternimmt. Und er hat ja dann auch eine Liste veröffentlicht. Weiß nicht, ob du die gesehen hast oder ob die dir vielleicht mitgeteilt worden ist. Da waren kleinere Vorschläge, wie dass vor allem die Spielerinnen und Spieler, die jetzt den harten Lockdown haben, besseres Material aufs Zimmer bekommen, wie Heimtrainer, besseres Essen etc. Da waren aber auch krassere Vorschläge drauf, wie dass diese harte Quarantäne aufgelöst werden soll, dass mehr Tests gemacht werden sollen, damit die besser trainieren können und möglichst viele Spielerinnen und Spieler sogar in private Häuser verlegt werden. Das hat die Regierung von Victoria relativ hart abgeschmettert, freundlich aber bestimmt. Und in Australien ist jetzt eine Debatte entbrannt. Wie beobachtest du das vor Ort? Bekommt man davon was mit und wie ist vielleicht deine persönliche Meinung dazu?
Ja, natürlich bekomme ich da sehr viel von mit, wenn ich den Fernseher anschalte und alles lese. In Australien wird sehr viel darüber berichtet. Grundsätzlich möchte ich zu dem Thema erstmal so sagen, was der Novak gepostet hat, beziehungsweise was gepostet wurde, was Novak gesagt hat. Der Novak hat sich versucht, für die Spieler einzusetzen, was ich sehr lobenswert finde. Die Vorschläge, die er gemacht hat, war mir klar, dass das abgeschmettert wird, ist völlig klar. Er wollte etwas Gutes für die Spieler erreichen, wollte sich einfach einsetzen. Das wollte ich einmal kurz herausstellen. Generell sehe ich das Thema so, ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf und sehe es als Privileg an, dass ich jetzt in so einer Situation nach Australien reisen durfte. Für alle, die es nicht wissen, Australien hat es gab erst andere Pläne, dass wir vielleicht schon ein bisschen früher im Dezember nach Australien fliegen und die Australian Open halt zum normalen Zeitpunkt stattfinden und wir die 2-wöchige Quarantäne mit Training irgendwann im Dezember absolvieren, über Weihnachten. Gott sei Dank wurden diese Pläne konnten die nicht ausgeführt werden, weil ich dann bei meiner Familie Weihnachten sein konnte, was sehr wichtig war für mich. Es ist so, dass die australische Regierung sozusagen einen Travel-Ban eingeführt hat, selbst für einheimische australische Bürger, sagen wir es mal so. Und die Sache ist, dass wir jetzt sozusagen als erste internationale Leute in das Land rein dürfen. Und wir genießen eigentlich schon extreme Privilegien hier, dass wir 5 Stunden am Tag trainieren dürfen, 5 Stunden draußen sein dürfen, was schon ein wirklicher Kompromiss ist. Und hier in Australien wird sehr, sehr, sehr kritisch auf Covid geachtet. Und bei den ganzen Maßnahmen, die man sieht, dass sie auch sehr strikt sind, sieht man, wie die damit umgegangen sind. Wir haben ja kaum Fälle und die möchten natürlich nicht, dass jetzt Leute reinkommen und dass durch die Tennisspieler jetzt irgendwas entfacht wird. Man hört natürlich Stimmen wie, ihr lasst einfach Tennisspieler rein. Was ich jetzt neulich gesehen oder gelesen habe, ist, dass, glaube ich, 40.000 bis 50.000 Australier noch im Ausland verweilen und nicht nach Hause kommen. Das wusste ich beispielsweise nicht, bevor ich hergekommen bin.
Da mal ganz kurz als Einordnung. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, nur weil es gerade passt. Ich hatte ja gestern einen relativ langen Artikel für die Zeit geschrieben und Zeit online. Es ist so, dass ungefähr 37.000 Leute, das sind die Schätzungen von Ämtern, im Ausland verwahren, unter anderem Saisonarbeiter, die im Ausland arbeiten, Touristen und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen die Debatte. Du hast ja schon sehr viel erwähnt, vielleicht ganz, ganz kurz auf 3 Punkte runtergebrochen. Australien an sich hatte einen der härtesten Lockdowns weltweit. Im Staat Victoria, wo Melbourne unten an der Ostküste liegt, war es so, dass zum Höhepunkt in Anführungszeichen nur 700 Fälle, neue Fälle am Tag waren im Spätsommer. Im Vergleich, wir sind ja hier noch bei 11.000 Fällen gerade pro Tag. In Deutschland zum Beispiel jetzt gerade Mitte Januar, und dass die Gesundheitsämter und die Organisatoren damals entschieden haben, wir wollen gar keine Fälle mehr und wir machen einen ganz harten Lockdown, weil Australien hat natürlich einen Vorteil, die haben keine angrenzenden Nachbarländer. Ja, du musst ja dahin fliegen sozusagen. Das schützt die schon mal, und dann haben die das Land 4 Monate in harten Lockdown geschickt in Victoria. Schulen geschlossen 4 Monate, alle nicht systemrelevanten Unternehmen geschlossen 4 Monate und Ausgangssperren, also erst nur 1 Stunde raus pro Tag, dann waren es 2 Stunden und nächtliche Ausgangssperre. Und das haben die so lange gemacht, bis sie zwischen November und Dezember gar keine Fälle hatten, 4 Wochen lang. Und jetzt, bevor ihr eingereist habt, waren es nur sehr, sehr wenige Fälle. Dementsprechend, das hast du ja auch schon richtig durchklingen lassen, sensibilisiert sind die Australier, weil sie sehr viel geopfert haben, einen sehr harten Lockdown gemacht haben. Und was Menschen ja immer machen, sie haben Vorurteile oder sehen nur schwarz und weiß. Und meiner Meinung nach ist jetzt so eine Schwarz- und Weiß-Debatte entstanden, auch zwischen Politikern, und nach dem Motto, auf der einen Seite sind 37.000 Australier, die nicht rein dürfen, und auf der anderen Seite sind die jetzt 400 reiche Tennisprofis, die um 80 Millionen Preisgeld spielen dürfen, und die lasst ihr reinkommen. Was ein bisschen weggelassen wird, ist, dass die Australian Open ja auch ein Wirtschaftsfaktor sind, das größte Sportereignis in Australien, und da auch viel Gutes tun und viele Einnahmen haben und viele Leute, die dort arbeiten. Ne? So, das nochmal so ganz kurz als Einschätzung. Ich wurde auch gestern ziemlich kritisiert für Überschrift und Teaser, die Redaktion allerdings gemacht hat, weil das auch ein bisschen schwarz und weiß war. Das ist einfach sehr schwer, darüber zu reden. Das hat man auch gemerkt, dass du da versuchst, mit Weitblick zu agieren. Du sagst praktisch, wenn du den Fernseher anmachst, ist sehr viel Gegenwind für euch Tennisspieler zu spüren?
Nein, also es wird sehr viel darüber berichtet, dass es wird schon berichtet, dass 7 Fälle waren es jetzt, glaube ich, irgendwie 7 positive Fälle, und das wird hier direkt immer, kommen immer direkt Updates. Vielen Dank, dass du das alles gerade mal so ein bisschen eingeordnet hast. Wie gesagt, für mich ist es einfach so, wir haben das Privileg, hier zu sein, und es wäre für mich natürlich eine schlimme Situation, wenn ich jetzt auch in einem harten Lockdown wäre und nicht raus dürfte. Aber ich habe das Privileg, wirklich 5 Stunden raus zu dürfen, was alle anderen, die bisher in dieses Land gereist sind, selbst Australier, nicht hatten. Und 14 Tage komplett in Quarantäne sitzen mussten in ihren Hotelzimmern und gar nicht raus durften. Wir haben das Privileg, Uber Eats zu bestellen. Wir kriegen Essen vor die Tür gebracht, was jetzt nicht überragend ist, muss ich sagen, weil viele Spieler haben sich darüber beschwert. Es reicht einfach nicht, das Essen. Es ist nicht wirklich nicht immer gesund, aber man hat eine Auswahl zwischen Sachen. Aber wie gesagt, es ist so, dass wir die Möglichkeit haben, was bei Uber Eats zu bestellen. Und ich fand es unglaublich, dass manche Spieler gepostet haben, dass das Essen so schlecht war. Also das ist nicht clever, sowas. Muss man ganz ehrlich sagen, weil es einfach viele merken nicht, was sie für Privilegien gerade haben dann. Ich kann das verstehen, dass viele auch gesagt haben, hey, hätten wir es mit den Flügen hundertprozentig so gewusst, dass der ganze Flug rausgecancelt wird, was für uns so ein bisschen eine Überraschung war auch, wobei es immer hieß, dass alles der Health Officer entscheidet. Und wenn man das sieht, jetzt wenn man hier ist, dann ist es klar, dass sie das so machen, was man vorher vielleicht nicht so hundertprozentig einschätzen konnte.
Da war aber wir haben echt mal aufklären, da kannst du vielleicht mal aufklären, ein polnischer Doppelspezialist, ich habe den Namen gerade nicht notiert und nicht auswendig im Kopf, der hat ein Interview gegeben, auch über Skype mit Video, wo er gesagt hat, dass es vor 4 Wochen einen Zoom-Talk zwischen Tennis Australia und den Spielern gab, vor ungefähr 4 Wochen, an dem aber nicht so viele teilgenommen haben, wo Tennis Australia explizit gesagt hat, dass im Fall der Fälle von positiven Fällen auf den Flügen das Gesundheitsamt entscheiden würde und dass sowas passieren könnte.
Ja, genau, das kann sein. Es waren mehrere Zoom-Calls mit Tennis Australia eingerichtet mal zwischendurch und ich möchte mich wirklich herzlich bei Tennis Australia bedanken, dass wir hier sein können und dass sie versuchen, alles möglich zu machen. Auch wenn nicht immer alles perfekt klappt hier vor Ort, weil es wirklich eine schwierige Situation ist und wie gesagt, wir dürfen in das Land einreisen und wir haben echt viele Privilegien. Dass nicht alles perfekt klappt, ist so. Und es ist nicht alles einfach. Aber das mit diesem Flug hätte ich jetzt auch persönlich nicht hundertprozentig gewusst, weil es könnte mal sein, dass so ein Zoom-Call eingerichtet wurde, wo ich gerade eine Trainingssession hatte irgendwie. Das ist dann einfach so, dass man das da mal verpasst hat, weil man auf dem ersten oder zweiten drauf war und den dritten nicht hundertprozentig mitbekommen hat. Aber Es hieß immer, dass auf jeden Fall die Health Officer das entscheiden können. Das ist halt, dass das nicht hundertprozentig ist immer. Ja, dass das alles dem unterliegt.
Ja, das lässt du immer durchklingen, dass du natürlich sehr froh bist und mit den, dass das alles geklappt hat und dass ihr überhaupt spielen dürft. Was aber auch klar ist und was man immer wieder merkt, ist, dass bei so einer hohen Anzahl von Einzelsportlern, Hochleistungssportlern, ganz unterschiedliche Meinungen vertreten sind. Du hast ja auch eben ein bisschen durchgehen lassen, dass du es nicht verstehen kannst, wenn man sich über das Essen beschwert, obwohl man nochmal extra $100 am Tag auf dem Badge hat für Uber Eats und da ja eine große Auswahl hat. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass Diego Schwartzmann sich irgendwie den halben Supermarkt hat liefern lassen. Das heißt, da kann man ja auch irgendwie variieren.
Sehr gut.
Verifiziert, aber das habe ich in den sozialen Medien gesehen. Wenn wir vielleicht mal ein bisschen spezialisieren, es gab ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, 2 verschiedene Zoom-Calls dann auch nochmal jetzt vor Ort zwischen euch Spielern und Tennis Australia beziehungsweise Craig Tiley, der Turnierdirektor höchstpersönlich, hat dann Rede und Antwort gestanden. Da soll es ziemlich hoch hergegangen sein. Kann man das so zusammenfassen?
Es waren mehrere Zoom-Calls als 2. Es waren, glaube ich, 5, 6 oder seitdem ich hier bin. Ich vergesse schon mal, wie viele es wieder waren. Zuerst mal möchte ich noch mal kurz was erwähnen. Wo sind wir eigentlich angekommen, wenn wir uns über Essen beschweren, was wir umsonst bekommen, weil es zu schlecht ist und viele Leute auf dieser Welt haben nichts zu essen? Das ist unglaublich. Also da möchte ich noch mal, das ist unglaublich. Und wir kriegen noch $100 am Tag, um uns was zu kaufen. Und da beschweren sich noch einige, das ist unfassbar. Es ist, ich kann es nicht verstehen, sowas. Alles ist ein Witz, sowas. Es geht einfach nicht.
Ich kann es mir nur so
erklären. Essen nicht so gut ist. Nee.
Ich bin ja erst 5 Jahre jetzt berichte ich über Profi-Tennis. Du bist ja schon viel länger in der Szene und viel intensiver in der Szene drin, kriegst nochmal intensiver mit. Ich kann es mir nur so erklären, dass einige Menschen so fokussiert sind auf ihren Spitzensport und auf ihre Leistung, dass sie die Balance oder die Wahrnehmung so ein bisschen verlieren, das Gefühl für Momente. Und wenn sie dann nicht gut beraten sind, viele Spieler haben ja jetzt auch nicht unbedingt einen Agenten, der für sie Social Media macht und so, das machen ist ja meistens nur bei den Größeren, dass dann solche Sachen bei rauskommen. So kann ich es mir nur erklären. Ich weiß nicht, wie da deine Meinung zu ist.
Das ist ein Ansatz auf jeden Fall. Ich würde es aber eher so erklären, dass es einfach nicht clever ist oder einfach selbstsüchtig gedacht ist, eher gesagt. Das ist einfach, man braucht da keine Beratung für, um zu sagen, hey, pass mal auf, beschwer dich nicht über Essen, was du geschenkt bekommst. Das sollte man einfach wissen, sowas. Das sollte man einfach in sich spüren, dass das nicht okay ist. Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben, weil es geht nicht sowas.
Die andere Frage war
bei den Calls, genau. Natürlich wurde viel darüber gesprochen, wie die Situation ist. Viele waren unglücklich, klar. Ich kann es verstehen, wenn man in einen harten Lockdown rein muss. Ich wäre auch unglücklich gewesen. Ich kann das jetzt schwierig sagen in diesem Moment, weil ich bin jetzt nicht in der Situation und kann mich nicht hundertprozentig reinversetzen, das, was die anderen durchleben, die 14 Tage wirklich eingesperrt sind, ohne Luft. Und da würde ich auch irgendwann, glaube ich, durchdrehen. Vor allem, weil viele es nicht wussten, dass das passieren kann. Und das Problem an der Sache ist, dass man hat wirklich sehr viel investiert schon. Und so eine 14-tägige Pause vom Training und Tennis ist einfach brutal für die Vorbereitung. Also das wirft sich halt echt zurück, das ist halt schon krass. Deswegen kann ich verstehen den Unmut von vielen Leuten, ja, das kann ich voll nachvollziehen, dass bei den Calls natürlich versucht wurde, was positiven Schritt einzuleiten, das kann schon sein. Ich habe mir die Calls nicht alle angehört, ich war am Anfang viel dabei, wo es um die Flüge ging, weil einfach Sorge hat, dass bei mir auch was ist. Und irgendwann habe ich mich aber persönlich dann rausgezogen, weil ich es mir nicht mehr anhören konnte. Weil attackiert wurde. Generell einfach, weil ich das für mich jetzt so in der Hinsicht musste ich mich da rausziehen. Das war mir zu viel in dem Moment einfach.
Verstehe. Es sind ja 72 Spielerinnen und Spieler betroffen. Ein paar Namen sind ja durchgesickert. Aus deutscher Sicht Angelique Kerber, Kini Chikori, Sofia Kenin, Viktoria Azarenka, um mal ein paar große Namen zu nennen. Wir haben ja leider nur dieses Jahr nur 8 Spielerinnen und Spieler aus Deutschland im Hauptfeld vertreten. Kollege Christian Albrecht-Barschel hatte gestern getwittert, von der Quantität her das schlechteste deutsche Teilnehmerfeld seit 1987. Kannst du da irgendwie Entwarnung geben? Sind alle anderen deutschen Spieler am Trainieren?
Lass mich mal überlegen. Ich glaube, der Sascha ist draußen, ja.
Sascha hat man gesehen.
Andi und Kevin sind draußen, das hat man, glaube ich, auch gesehen. Der Dominik Köpfer ist, glaube ich, auch nicht betroffen, ne? Mit dem Kohli habe ich gar nicht gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob der hier ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn noch nicht...
Philipp Kohlschreiber ist nicht vor Ort. Ist nicht vor Ort.
Ja,
du hast zumindest nicht von deutschen Spielern gehört, die in harter Quarantäne sind, sagen wir es.
Ja. Ich weiß, dass der Sadie Stäbe in harter Quarantäne ist. Ja.
Stimmt.
Der ist gerade Lakiza noch, aber von den anderen habe ich es nicht gehört.
Genau, der hat Quali gespielt, hat letzte Runde verloren und ist auf der Lucky Loser.
Genau.
Die haben 6 Leute mitgenommen.
Ja. Ja, ich letzten zwei Tage mal ein bisschen Kontakt gehabt mit dem Steady, aber ja, das, ich glaube, von mehr weiß ich nicht. Wie gesagt, man hat hier wenig Kontakte zu anderen Spielern. Ich bin jetzt auch jemand, der nicht mit jedem immer so extrem viel schreibt. Ansonsten würde man sich über den Weg laufen, würde man was zusammen machen, mal abends essen gehen, aber das ist jetzt ja in dem Grund ein bisschen anders hier und deswegen ist das jetzt hier nochmal, normal sind wir schon sehr viel für uns alleine und jetzt das verstärkt das irgendwie noch ein bisschen mehr hier gerade.
Okay, dann erklären wir doch mal, wie es abläuft, wenn ihr abgeholt werdet, die 5 Stunden, die ihr rausgehen sollt. Ich habe viel gelesen und auch viel in den sozialen Medien schon gesehen, das ist sehr durchgetaktet, richtig?
Ja, genau, das ist alles sehr, 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 sehr strikt geplant hier. Wir werden halt an der Tür abgeholt und dürfen erst die Tür öffnen, wenn jemand dran klopft. Müssen natürlich mit Maske raus, müssen an alles denken. Wir haben die Bälle auf dem Zimmer, die müssen wir mitnehmen. Wir müssen Handtücher mitnehmen vom Zimmer. Wir können uns welche mehr ordern hierhin. Dann müssen wir die Zimmerkarte natürlich mitnehmen, damit wir reinkommen. Die fragen auch mal nach, sonst nicht, dass es Probleme gibt nachher wieder beim Reinkommen. Werden dann sozusagen alle abgeholt aus dem Flur. Halt unser Trainingskohort sozusagen. Alle 4, die mit dürfen dann in dem Moment. Spieler plus 1 und halt von deinem Trainingspartner, den du für die erste Woche nominiert hast, mit dem du die ersten 7 Tage auch nur trainieren darfst, damit halt mögliche Infektionsketten so klein wie möglich gehalten werden. Dann werden wir mit dem Aufzug runtergefahren und bekommen ein Auto. Werden halt kurz rausgelenkt, werden gecheckt, wer wir sind. Werden auf unseren Namen überprüft, okay, dann dürfen wir raus. Werden mit dem Auto hingefahren zur Anlage.
Das Auto fahrt ihr selbst, richtig?
Nein, das ist nicht richtig. Wir werden von zwei Leuten begleitet, die vorne sitzen, voll ausgestattet sind mit... kannst du das ungefähr so aus überlegen, so wie beim Tatort die Spurensucher sind das gefühlt. Also nicht der Kittel über die Hose, aber es ist ziemlich großer Kittel, alles, es ist ein bisschen surreal. Sagen wir mal so, sie nehmen es schon sehr, sehr ernst mit der Sache, was ich jetzt gar nicht bewerten möchte. Es ist nur, das kennt man von uns zu Hause kaum, ja, muss ich sagen. Dann kommen wir auf die Anlage an. Es ist ein anderer Eingang als sonst. Dürfen nur mit ein Auto darf da stehen, dann fährt das weg, dann fährt das nächste. Das dauert halt seine Minuten. Dann ist es so, dass wir meistens am Platz kommen und die 2 Stunden halt schon angefangen haben und hatten noch so 1:45 vielleicht. Letztes Mal hatten wir 1:40, heute war es 1:50, weil sie relativ rechtzeitig da waren, ist halt alles sehr schwierig zu organisieren. Also, um mit den ganzen Vorschriften hier klarzukommen, es ist wirklich tough. Und ich möchte nochmal Danke sagen, dass die alles gemacht wird und damit wir die Möglichkeit haben zu trainieren. Das ist schon unglaublich, ja. Und dann haben wir auf dem Platz unsere 1,5 Stunden, sind da in Ruhe. Wenn man Ball rausfliegt, holen die uns den meistens dann, selbst raus dürfen wir nicht. Dann werden wir abgeholt, wenn das Training zu Ende ist, werden zum Gym gebracht. Es sind so Zelten aufgebaut und von den Zelten können wir, haben wir einen Tag meistens Cardio-Geräte drin, den anderen Tag haben wir ein bisschen Gewichtssachen drin, wo wir es machen können. Und von da werden wir dann nach 1,5 Stunden abgeholt und werden in den Essensbereich gebracht und während des Gyms können wir irgendwann das Essen bestellen mit dem QR-Code und dann wird das Essen irgendwann fertig zu uns gebracht und ja, dann haben wir 1 Stunde Zeit, können ein bisschen sitzen, ein bisschen Luft genießen und essen und dann werden wir abgeholt und ab ins Zimmer wieder. Das waren dann die 5 Stunden.
Wenn du das bewerten müsstest, mal zum Beispiel im Vergleich zu einer normalen Vorbereitung, die du mit deinem Team machen würdest im Vorfeld der Australian Open zum gleichen Zeitpunkt, 2-3 Wochen vorher, ist das genauso professionell? Kann man sich als Profispieler 100%ig gut drauf vorbereiten oder gibt es sehr große Unterschiede?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yanniks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.